Also schon vernünftigere Konditionen.
Definitiv. Vor allem ist diese... Bei wem bimmelt's gerade? Können wir das rausschneiden?
Bei ich.
Okay, alles klar.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WP Sofa, Folge 14 mit Sven dem Schrecklichen und Hans-Helge dem Bürger und mir, René.
Warum bin ich jetzt eigentlich schrecklich?
Das war in Bezug auf Wiki.
Okay.
Hast Wiki? Du nicht verstanden?
Ach, nee, Wiki. Ach so, ja, tut mir leid, ich habe Wiki nicht geguckt, das war nicht meine Sache, aber ich habe andere Sachen. Ich habe Knight Rider geguckt.
Den habe ich auch geguckt, aber bei Wiki gab es Sven den Schrecklichen, das war der große Dicke.
Ah, okay, alles klar. Ich muss also Wiki nochmal gucken, das ist natürlich wunderbar.
Und bei Hans Helge passt halt der Bürger. Zu mir fiel mir nichts ein.
Das hast du schön gemacht, René.
Ja. So, willkommen zurück zum WP Sofa, liebe Zuhörer. Diesmal die News mit Sven, ja. Von Sven, für euch. Und wir kommentieren die, also ich und Sven, Hans Helge, Entschuldigung.
Ja.
Anschluss unser Wunderbar. Hauptthema, was der Hans-Helge vorstellen wird und ich und Sven kommentieren dies mit unseren Anmerkungen.
Wunderbar, ich das hast du ganz das toll gesagt, René. Das finde ich wunderbar. Also, Dankeschön.
Ja.
Ja, dann machen wir doch einfach mal die News. Also wie es vielleicht schon ein paar von euch mitbekommen haben, es ist WordPress 4.6 ist draußen seit dem 16. August. Das Ganze nennt sich jetzt WordPress, Pepper, das Ganze wurde unter dem Namen Pepper, ist auch wieder ein Jazzmusiker, soweit ich das verstanden habe, und
es sind immer Jazzmusiker.
Es sind immer Jazzmusiker, genau, so ist das, genau, und viel dazu sagen brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, weil das haben wir in den vorhergehenden Sendungen bestimmt zu Genüge getan. Schaut es euch einfach an, wir haben uns euch einen Link dann mit in die Shownotes gepackt mit den ganzen Änderungen, die dann auf de.wordpress.org dann halt einzusehen sind. Dann guckt es euch nochmal an oder hört unsere alten Podcasts, da kommt es auf jeden Fall vor.
Richtig.
Habt ihr denn schon WordPress 4.6 installiert?
War klaro.
Überall?
Ja, sofort. Ich habe da irgendwas mit Posttypes gesehen, habe mich gefragt, was die machen und dann habe ich vergessen weiterzumachen, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich es nicht rausgefunden. Da gibt es irgendwas, gab es mit Posttypes. Ich komme jetzt aber gerade nicht mehr drauf. Und was mir auch aufgefallen ist, diesen Netzwerk, also Multisite, wurde auch massiv umgebaut. Es gibt nämlich, also es ist mir eigentlich nur aufgefallen, weil es ein Plugin gibt, was Multi-Networks macht. Und das hat dann einen Fehler geworfen, dass irgendwelche Methoden jetzt genauso heißen wie in dem Plugin.
Ah, okay.
Das und da, doof. Ja, naja, das hat der Plugin-Autor hat das auch sofort gefixt, aber da ist mir das aufgefallen, dass die vorherige Datei hatte irgendwie so um die 250 Zeilen und jetzt hat sie über 1700.
Ja.
Gut, ich bin jetzt noch nicht gekommen, da im Detail reinzugucken, was die da alles machen, aber...
Also es ist auf jeden Fall die Klasse WP Post-Type dazugekommen, also das ist...
Genau, die wollte ich mir angucken, weil ich dachte, da kann man jetzt irgendwie ganz toll Post-Types registrieren, aber...
Ja, genau.
Habe noch keine Dokumentation dazu gesehen.
Ja.
Weißt du, was die macht? Nee.
Bitte?
Weißt du, was diese Klasse macht?
Ich habe es mir ehrlich gesagt auch noch nicht genau angeguckt, aber ich denke mal, es ist halt eben dann halt so, dass das alles wieder ein bisschen weiter gerade gezogen wird im WordPress-Core und das Ganze ein bisschen analoger zu anderen Dingen, einfach gerade gezogen wird dann vom Core. Ich weiß nicht selber, was die Klasse macht und was sie kann. Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen.
Na gut, schade.
Ja, müsste man Felix nochmal fragen vielleicht.
Ja, hat er die geschrieben?
Nein, der hat, glaube ich, die WP-Term-Klasse oder sowas geschrieben, aber nicht die WP-Post-Type-Klasse, soweit eben mir das klar ist, aber keine Ahnung, das können wir uns ja dann erzählen. Da kommen wir gleich aber auch nochmal auf WordPress 4.6 zurück, weil im Sicherheitsteil, da gibt es noch eine kleine Information dazu. Das war es erstmal zu WordPress 4.6, da braucht man, glaube ich, wie gesagt, noch nicht viel mehr zu erzählen. Das guckt euch einfach nochmal selber an. Ja, dann hat am Samstag die Word-Sesh, die vierte Word-Sesh stattgefunden. Wer es noch nicht kennt, das ist eine Veranstaltung, die findet über das Internet statt. Da wird dann stündlich 24 Stunden lang ein Vortrag gehalten, das auch meistens von ziemlich interessanten Leuten, wie beispielsweise John James Jacoby, der auch relativ bekannt ist in der WordPress-Szene. Und die kann man sich dann live anschauen und dann auch live kommentieren. Und wenn die ganzen Sessions dann durchgelaufen sind, dann werden die auch nochmal online gestellt als Videos, sodass man sich das Ganze nochmal nachträglich angucken kann. Da muss man dann nur auf wordsesh.org gehen und da steht das dann halt eben, da stehen dann alle Informationen zu den Sessions und zu den Speakern und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ja, habt ihr das eigentlich geschaut, die Wordsesh-Session oder Sessions oder irgendwelche Videos davon? Ich habe nur mitbekommen, ja, dass Felix das...
Nee, ich war am Wochenende einfach weg, offline.
Deswegen das ist Zeit. Manchmal auch ganz gut, habe ich gehört.
Ich auch nicht, ich weiß nur, dass es, glaube ich, vor einem Jahr... Oder länger gab es mal sowas zum Thema Sicherheit. 24 Stunden Sicherheitsvorträge online, live.
Okay.
Kann sich da jemand dran erinnern?
Nee, ich kann mich nur dran erinnern, dass wir halt eben über die Polyglots-Sache halt eben diesen Word Translation Day hatten. Das war vom Prinzip her eigentlich dasselbe Prinzip. Das war dieselbe Technik, dass dann wirklich dann nicht ein anderer Vortrag Stunde für Stunde gehalten wurde, sondern immer eine andere Sprache kam für den Vortrag und dann die erklärt haben, wie übersetze ich jetzt mit WordPress.org beziehungsweise mit Polyglots richtig und das wurde dann auch Stunde für Stunde in jeweils einem anderen Land dann halt eben vorgetragen von den Leuten aus den einzelnen Communities und das war vom Prinzip her dasselbe.
Okay.
Genau. Apropos Communities, die Support-Foren, also da, wo ihr dann eure Fragen auf wordpress.org einstellt oder wo ihr Fragen stellt, beispielsweise zu den Plugins,
da, wo ihr die Fehler meldet?
Bitte?
Oder da, wo ihr die Fehler meldet?
Ja, genau, oder da, wo man die Fehler meldet für die Plugins, gibt es dann ein Redesign. Die kompletten Support-Foren werden gerade überarbeitet. Da gibt es momentan Mockups, die da im Internet kursieren. Die gibt es auch offiziell auf WordPress.org, die kann man sich da anschauen. Und ich finde es schon, sieht schon etwas übersichtlicher aus, auch die einzelnen Beiträge. Die Texte werden ein bisschen anders angeschnitten. Meiner Meinung nach wird das Ganze ein wenig übersichtlicher. Am besten schaut es euch mal an. Ihr könnt es ja auch kommentieren, weil wenn ihr das dann kommentiert, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, dass er da Gehör zu finden und im letzten Mal war das so bei der Plugin-Repository, da gab es halt eben relativ viel Kritik oder beziehungsweise heißt also konstruktive Kritik, dass die Leute sich da geäußert haben und das wurde dann auch aufgenommen und wurde dann auch umgesetzt und in den neuen Mockups verarbeitet und wie gesagt, guckt es euch an und äußert euch dazu, wenn euch irgendwas nicht gefällt. Genau, bei den Foren gab es übrigens dann vor kurzem auch noch ein Update, die sind jetzt, bei BBPress ist da abgedatet worden und von daher haben die jetzt langsam mal, geht es da ein wenig vorwärts, was den ganzen Bereich angeht eigentlich, was die ganze Community angeht. Ansonsten, wir hatten vorhin schon das Thema Polyglots. Die Petja, die maßgeblich für Polyglots zuständig ist, hat einen Call für Volunteers für das Polyglots Handbuch ausgegeben. Das heißt, der Bereich, wo alles dokumentiert ist, der wird nochmal überarbeitet und sie sucht dort Leute, die aushelfen, halt die ganzen Bereiche aus dem der Dokumentation nochmal neu zu, Sachen rauszuschmeißen, die nicht mehr aktuell sind und nochmal neue Dinge einzupflegen und so weiter. Da gibt es eine ganze Liste, was zu tun ist. Die haben wir dann auch bei euch dann in den Shownotes, also für euch in die Shownotes verlinkt. Und da könnt ihr mal gucken, wenn ihr da Lust habt, da mitzumachen. Da muss man nicht unbedingt für programmieren können, vielleicht ein bisschen Ahnung haben davon, wie das, wie die Übersetzung funktionieren. Und das Ganze dann muss dann dokumentiert werden. Ja. Das aus der Community. Ansonsten, das ist jetzt nicht direkt ein WordPress-Thema. Facebook schaltet die API 1.0 ab. Also die ist jetzt wirklich, glaube ich, auch schon einiges älter. Jetzt mittlerweile sind sie bei der API 2.7 oder so. Prinzipiell hat das jetzt nicht direkt was mit WordPress zu tun, aber es gibt immer noch einige Plugins, die auf diese API 1.0 aufbauen, die im Plugin-Repository liegen und die sind alle noch nicht upgedatet. Also wenn ihr da irgendwie den Sharing-Count, also diesen Teilen-Button müsste es sein irgendwie, wenn ihr den eingebaut habt und habt ihr noch in der alten Version drin, dann solltet ihr vielleicht mal ein bisschen auf eure Seite achten und gucken, ob das alles noch läuft. Weil, wie gesagt, es gibt viele Plugins, die haben das noch nicht umgestellt. Ansonsten haben wir noch ein Thema, das ist absolut eigentlich kein WordPress-Thema, aber ich finde es gut und dass Leute, die eine Internetseite haben, sollten das vielleicht auch mitbekommen. Google straft ab dem 1.1. nächsten Jahres Seiten ab, die Pop-ups haben oder eine unterbrechende Werbung darin haben. Es gibt ja so Seiten dann mit Weiterleitung, wo dann entsprechend Werbung geschaltet wird.
Was meinst du mit Google straft Seiten ab?
Die sollen nicht mehr so hoch gerankt werden. Also das heißt, wenn die dann solche Pop-ups benutzen, dann werden die Seiten bestraft von Google, indem die einfach in ihrem Ranking nach unten steigen, nach unten fallen. Und dann führt das hoffentlich meiner Meinung nach dann dazu, dass diese elenden Pop-ups dann nicht mehr auf den Seiten auftauchen. Ich meine, wie gesagt, es muss ja auch Geld mit dem Internet verdient werden, finde ich vollkommen richtig, aber es gibt eine gewisse.
Nicht mit Pop-ups.
Ja,
nicht
Pop-up, mit Pop-ups. So Pop-ups oder es gibt diese unterlegende Pop-ups, die dann irgendwie hinter dem Browser setzen irgendwie. Ich finde die Dinger grausam und sind ja wirklich echt einfach nur Nervtöter. Irgendwie. Meine, Werbung kann man
anders einbauen. Under Pop-ups sind das.
Underpop, genau. Irgendwie sowas.
Underpops.
Ich denke, das wird dazu führen, dass viele Leute diese Art von Werbung abschalten werden. Und dass einem das weniger häufig begegnet. Und wenn ihr selber eine Seite habt, dann würde ich euch raten, das umzustellen und das beziehungsweise das abzustellen, falls ihr so eine Art von Werbung macht und auf Google-Traffic angewiesen seid.
Die machen dann alle Overlayer.
Ich denke mal,
was Google nicht viel besser ist.
Nee, ich glaube nicht, dass das Problem löst.
Nein, es geht darum, also sie haben ja auch gesagt, es ist unterbrechende Werbung. Also nicht nur Pop-ups. Das heißt also.
Naja, aber das heißt ja dann, dass du Gefahr läufst, sobald du da eine kommerzielle Webseite hast, die auf Werbung basiert, dass du dann abgestraft wirst, nur weil du.
Ja, das hat einfach damit zu tun. Ja, das hat aber einfach damit zu tun, also dass die Endgeräte sich halt eben geändert haben. Also mittlerweile ist es ja so, dass mehr Traffic über die Mobiltelefone geht als über die Browser am PC. Und diese Pop-ups und auch diese Riesenwerbung dann, die dann auf den Seiten stattfindet, die ist einfach, die ist auf den kleinen mobilen, auf Handys und so weiter nicht mehr auszuklicken gewesen. Die Leute kamen auf der Seite nicht mehr weiter, konnten nur noch den Pop-up sehen und konnten da gar nichts mehr machen. Und das bestraft Google jetzt, weil das bringt ja auch keinen weiter, wenn man nur noch die Werbung sieht.
Also das heißt, Google bestraft die Werbung, die nicht richtig funktioniert auf allen Geräten. Das heißt aber, wenn ich ein adaptives Webdesign mache und mir über ein Konzept überlege, wie ich die Werbung auch auf einem Smartphone darstellen kann, dann wird die nicht abgestraft, wenn ich dann Pop-up benutze.
Du, das weiß ich nicht genau. Also ich habe mir das
Smartphone-Pop-up ist auch doof.
Also ich habe jetzt nur die Aussage mitbekommen, dass es Pop-ups und unterbrechende Werbung bestraft werden sollen. Wie genau das wird, wie genau das Google jetzt tut, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Google ist ja auch nicht immer so sehr offen damit, was sich da jetzt ändert und was sie genau technisch überprüfen.
Naja, wenn da jemand mehr weiß von den Zuhörern, mich würde das in den Kommentaren gerne mal interessieren, was ihr davon haltet. Bezüglich Abstrafen von Werbung oder Webseiten, die Werbung enthalten.
Nein, es geht, ja wie gesagt,
also Werbung.
Genau. Also Werbung generell ist ja nichts Schlechtes. Google verdient auch selber genug Geld mit Werbung. Nur sollte man es auch so einbauen, dass es halt eben effektiv ist auf der einen Seite, aber nicht so extrem, dass es die Nutzer wirklich komplett vom Surfen abhält. Ne? Kommentiert es einfach. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung.
Genau. Einfach kommentieren.
Ja, ich habe noch ein Thema, hat jetzt doch wieder ein bisschen mehr mit WordPress zu tun. Envato wird 10 Jahre alt. Ich meine, eigentlich erwähne ich sie ja relativ ungern. Man kommt nicht drum rum. Das ist die Firma, die für Code Canyon und Theme Forest zuständig ist. Das ist eigentlich die Hauptanlaufstelle für kommerzielle Themes und für Code. Für im WordPress-Bereich, die machen aber noch einiges anderes, die machen auch PHP-Snippets, die dann da verkauft werden und ich glaube, Photoshop-Dateien haben die da, glaube ich, auch im Angebot, im Kreativbereich, dass man da sich da Sachen kaufen kann und WordPress hat halt einfach einen riesen Anteil daran und ja, also wie gesagt, 10 Jahre werden die alten, die haben mittlerweile einen Umsatz von $400 Millionen gemacht, habe ich heute gelesen, das fand ich ziemlich heftig.
In 10 Jahren oder in diesem Jahr?
In 10 Jahren, ja. Also das ist schon, da hätte ich nicht mit gerechnet, dass das so viel ist, aber das ist schon pro Jahr 40 Millionen, das ist schon mal eine Hausnummer auf jeden Fall. Hm. Ich sag mal so, also um das nochmal kurz zu erklären, ich nenne sie halt eben nicht so gern, aus einem einfachen Grund, ich selber als Entwickler habe mir das Ganze mal angeschaut, wie da die Möglichkeiten sind, da mit Geld zu verdienen, weil Code Canyon und Theme Forest verdienen eigentlich nur durch Drittentwickler. Das heißt, die Drittentwickler laden ihre Software darauf und die werden dann über den Marktplatz verkauft. Das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Marktplatz. Hier kratzt irgendwas bei irgendwem im Mikro. Ich weiß nicht, was es ist. Das irritiert gerade.
Das muss René sein.
Dankeschön.
Der isst gerade sein Mikrofon auf.
Habe ich mir auch gerade gedacht.
Ich habe nichts gemacht. Ich bin ganz still.
Gut, alles klar. Ich versuche
aber mal. Aber erzähl mal, warum ist Envato so schlecht für Entwickler? Oder beziehungsweise, also irgendwie muss es ja Sinn machen, wenn die da 400
Umsatz machen. Also es funktioniert anscheinend ganz gut. Also viele Entwickler lassen sich davon nicht abhalten, dass die, wenn sie nicht exklusiv bei ihnen auf Envato verkaufen, nimmt Envato 70%. Mhm. Und das finde ich schon echt enorm. Also jetzt vergleichsweise, wenn man mal sieht, was Apple dafür nimmt, wenn man eine App verkauft über den App Store, dann sind das, glaube ich, 30%. Ich finde, das ist noch einigermaßen verhältnismäßig. Aber Envato nimmt da 70%. Wenn man das exklusiv bei denen verkauft, kriegt man dann die Hälfte. ich finde das ein bisschen extrem. Und da bin ich bisher auch als Entwickler selber noch nie drauf eingestiegen, weil ich das echt einfach aus Prinzip schon so eine Sache finde, die ein bisschen schon ein bisschen pervers.
Ich dachte eher so, dass die Qualität der Produkte nicht so hoch ist.
Nee, das kommt noch dazu, ne? Dass natürlich dann da die Frage ist, welche Qualität jetzt dann da tatsächlich auch zugelassen wird und was die da für eine Qualitätssicherung haben. Also da hat man auch schon mal die eine oder andere, also diese Plugins sind nicht immer so die besten. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch keinen großflächigen Test gemacht, was die ganze Sache angeht.
Ja, aber für $5 kann man doch mal ein Plugin kaufen. Also habt euch nicht so.
Ja, nee, das für $5 kann man natürlich mal ein Plugin kaufen, aber wie gesagt, finde ich das einfach nicht fair, wenn die Entwickler dafür nur 70%, diese 30% bekommen und Envato da 70% abgreift.
Ja, das ist richtig. Da kann man sich aber die Frage stellen, es gibt ja hier diese super duper Theme-Entwickler, die hier Avada und also diese richtig bekannten, ja, die da über 10.000 verkaufte Exemplare haben. Wenn die exklusiv verkaufen, dann macht das schon Sinn. Aber du musst erstmal hinkommen. Ja? Und wenn du da jetzt neu einsteigst und 70% von deinem Plugin abgibst, dann hast du natürlich auch keine Lust, da Qualität reinzustecken, weil dann sagst du dir,
ich denke, die meisten werden diese 50%-Regelung machen. Das heißt, sie werden es exklusiv verkaufen, weil es keine andere. Es gibt ja eh keine Alternative. Avada selber.
Doch, es gibt Marketpress.
Ja gut, klar, es gibt Marketpress, da kann man sich natürlich auch noch anmelden, aber derzeit ist es so das größte Marketpress, da müssen noch ein bisschen Inhalte rein. Aber prinzipiell sieht das ja schon ganz gut aus.
Was nimmt Marketpress?
Bitte?
Was nimmt Marketpress?
Ich weiß das jetzt gar nicht genau, müsste ich mal auf die Internetseite
gucken,
ich glaube, waren das nicht 30%?
Ich weiß es nicht, Plugins, oder?
Ja, ich habe da Plugins, genau. Also, aber das ist jetzt noch, also wir haben da jetzt nichts umgestellt, wir haben noch immer die alten Verträge, da ist aber eine Sache, dass sie halt eben noch mit der Einführung von Marketpress da ein bisschen andere Preisstrukturen dann halt eben machen wollten und bisher ist es eher so halbe-halbe und jetzt muss man mal gucken, also die haben, also ich glaube, das wird auch so bleiben, nur halt für die Leute, die ihre Themes und Plugins selber supporten wollen, war das irgendwas mit 30%. Also dass da, dass sie dann wirklich dann ihre 70% bekommen, die Entwickler, und dann würde dann MarketPress für die Plattform MarketPress dann diese 30% nehmen, so ähnlich wie Apple. Also finde ich schon ganz
normal. Schon vernünftigere Konditionen.
Definitiv. Vor allem ist diese. Bei wem bimmelt es gerade? Können wir das rausschneiden?
Bei ich.
Okay, alles klar. Ja, aber wenn man dann zum Beispiel gerne möchte, dass der Support dann beispielsweise von MarketPress gemacht wird, dann ist das so, dass man dann einfach dann auch einen Teil mehr abgibt, weil dann fangen die schon mal vorher einiges auf. Und man muss sich dann als Entwickler nicht mit allem rumschlagen, sondern nur mit den Sachen, die wirklich technisch wichtig sind. Also das ist so, die Regelung finde ich ganz gut, aber bei Envato ist es so, dass man, glaube ich, auch da bei den 70% den Support noch selber machen muss. Also das ist schon echt extrem. Also
ja, zu einem gewissen Grad muss man den Support selber machen. Man kann ja nicht erwarten, dass ein Dritter das eigene Plugin oder das Theme so gut kennt wie man selber. Gerade wenn es um technische Supportanfragen geht, dann kannst du das ja nicht irgendjemandem Dritten überlassen. Nee. Weil wenn der dann sagt, ja, hab keine Ahnung, bist selber schuld, Nutzer, dann fällt das ja auf dich ab, das Schlechte.
Ja, eben, also du kannst auch gewisse Sachen den Support nicht ab, hast du die Fahnen verloren.
Delegieren quasi.
Du kannst gewisse Sachen nicht an den Support geben. Also wenn es wirklich um hochtechnische Dinge geht, wo dann ein Bug drin ist, das musst du halt selber machen als Entwickler, ist ja vollkommen normal. Und manche Sachen, die sind auch einfach so tief von der Materie her irgendwie, dass dann je nach Komplexität des eigenen Plugins dann einfach dann man als Entwickler dann da nochmal ran muss und dann praktisch in den Second-Level-Support reingehen muss. Klar. Ja, so viel zu den zu Envato und den Plattformen. Ja, das waren meine gesammelten Werke dieser Woche. Und ja, wir haben noch den Teil mit Marc, den Sicherheitsteil. So, da hören wir jetzt am besten mal rein. So, hallo. Wir sind wieder hier mit der Sicherheit. Der Marc ist wieder bei uns zu Gast und hat uns was ganz Tolles rausgesucht, was uns jetzt erzählen wird. Hallo Marc.
Hallo Sven. Ja, ich habe zwei Themen heute rausgesucht. Bei dem einen geht es um das WordPress-Update auf die neue Version 4.6, die letzte Woche erschienen ist. Das ist ja ein Major Release, also eher ein Release mit neuen Funktionen, und deswegen darf man sich hin und wieder da ein bisschen Zeit lassen mit dem Update, um sicherzustellen, dass alle Plugins und Themes kompatibel sind und so. Allerdings ist jetzt nachträglich rausgekommen, dass mit der Version 4.6 auch eine kleine Sicherheitslücke geschlossen worden ist, sodass man schon jetzt empfehlen sollte, auch die Version 4.6 zeitnah einzuspielen. Bei der Lücke handelt es sich um etwas in der Funktion WP Ajax Update Plugin, wo man am Ende den Server mit einer DOS-Attacke lahmlegen kann. Könnte also unter Umständen tatsächlich sinnvoll sein, da die neue Version dann auch wirklich zeitnah einzuspielen.
Okay.
Ja, und als zweites, wenn du nicht noch Fragen dazu hast?
Ich hatte jetzt nur noch eine Sache, die mir einfällt zu den Updates, dass ich halt eben bei der neuen WordPress-Installation eigentlich zuerst dann die Plugin-Updates machen würde und dann das WordPress updaten würde, weil die Plugins entsprechend schon mal Änderungen haben, nicht, dass es dann sofort knallt, nachdem ich das 4.6 dann installiert habe. Das schiebe ich jetzt gerade nochmal so ein.
Ja, absolut. Erst Plugins und Themes und dann die WordPress-Version.
Genau, ja, nö, das wäre es eigentlich.
Ja, und dann habe ich was Zweites. Da geht es um ein Plugin, aus dem Repository namens 404 to 301, also auf Deutsch 404 zu 301, welches 404-Fehlerseiten umleiten kann. Es hat irgendwie um die 70.000 aktive Installationen, und da gab es in den letzten 10, 14 Tagen ein bisschen Aufsehen drum, da Wordfence, der Sicherheitsdienstleister, festgestellt hat, dass dieses Plugin, falls es installiert ist, dazu führt, dass die Webseite, wenn sie aufgerufen wird von einer Suchmaschine, also mit einem User Agent, der auf eine Suchmaschine hindeutet, neben den normalen Inhalten auch zusätzliche Links zu Drittanbietern einbaut, Links und Texte. Und diese Drittanbieter sind sowas Professionelles und Seriöses wie Escort-Dienstleistungen und Kreditdienstleistungen. Und ja, wenn man die Seite normal besucht, sieht man davon nichts. Es wird halt tatsächlich nur eingebaut, wenn es durch eine Suchmaschine kommt. Logischerweise dafür da, die Suchmaschinenergebnisse der verlinkten Escort- und Kreditangebote zu verbessern.
Das war das ist ein Plugin aus der WordPress.org Repository.
Ja.
Und gibt es das jetzt noch oder ist das jetzt rausgeschmissen worden?
Nein, das gibt es jetzt noch, denn der Autor hat sich gemeldet und hat sich entschuldigt und er hat das erklärt damit, dass er einen zweiten Entwickler am Plugin hatte, der das ohne sein Wissen quasi heimlich eingebaut hat.
Okay.
Und es gab dann ein Update, und wo diese ganzen Funktionalitäten wieder ausgebaut worden sind, sodass angeblich da jetzt nichts mehr passieren soll. Zugegeben ist natürlich das Vertrauen sehr beschädigt und da es andere Plugins gibt, die dieselbe Funktionalität auch bieten, würde ich jetzt auch selbst mit dem Update, welches es jetzt gegeben hat, unter Umständen dieses Plugin doch nicht mehr weiter einsetzen wollen.
Okay.
Zudem gab es ein bisschen Kritik an WordFans, an dem Dienstleister, der das öffentlich gemacht hat, denn WordFans hat diesen Beitrag veröffentlicht, ohne vorher mal Kontakt mit dem Autor aufzunehmen. Mhm. Sie haben wohl Kontakt zu WordPress.org aufgenommen, die dann Kontakt mit dem Autor aufgenommen haben und daraufhin dann der Autor halt auch reagiert hat und dieses Update veröffentlicht hat, weswegen eben das Plugin weiterhin verfügbar ist im Repository. Es gibt aber natürlich auch Leute, die sagen, wer solche Plugins so verändert, den muss man als Autor auch nicht mehr kontaktieren. Der hat quasi all sein Vertrauen verspielt. Da darf man auch direkt die große Keule auspacken.
Ja, ihm rauszuschmeißen, oder?
Ja, und einfach eben nicht zu informieren und direkt zu warnen auf einem großen Blog.
Und müsste eigentlich einen Entwickler weniger geben jetzt da, also in dem Plugin, weil es haben ja dann die entsprechenden Leute Zugang zur Repository. Irgendwie, das stehen ja auch dann auf WordPress.org bei den Plugins. Müssten jetzt eigentlich dann auch weniger da sein, wenn das tatsächlich der Fall war.
Nee, ist es nicht, weil er hat es gab einen Blogpost vom Autor, wo er das erläutert hat. Daran hat er erläutert, dass er diesem zweiten Entwickler über seinen eigenen WordPress.org-Account Zugriff gegeben hat. Ist also eben nicht den Zweitautor als zweiten Autor mit zweitem Account auf WordPress.org eingetragen hat, sondern seinen Account weitergegeben hat. Und deswegen kann man das eben nämlich nicht nachvollziehen. Es ist also alles so ein bisschen zwielichtig und uneindeutig. Ja, und
auf jeden Fall wechseln. Also Alternativen wären dann zum Beispiel?
Das klassische Plugin Redirection. Ne? Das ist eigentlich auch der Klassiker für diesen Fall. Das ist auch mit ein paar hunderttausend Installationen sehr viel bekannter eigentlich. Und das kann man eigentlich uneingeschränkt dann nehmen.
Aber alles klar. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, mal heute mal ein bisschen besser in der Zeit. Wir sind jetzt bei 6 Minuten, nicht mehr bei 7 oder 8.
Genau.
Jetzt haben wir eigentlich alles soweit abgefrühstückt. Ich danke dir, Marc, und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ebenso.
Alles klar, bis dann.
Bis dann, mach's gut.
Ciao.
Das war super mit dem Marc. Wir schauen jetzt immer in den Redaktionsplan und da steht drin, dass der Hans Helge ein ganz tolles Thema ausgegraben hat.
Hat er?
Hat er. Ja, hat er gesagt.
Vor allem rausgegraben.
Naja, ich weiß nicht.
Im Garten gebuddelt oder was?
Also gefunden.
Oder auf dem Feld gefunden, durch Zufall drüber gestolpert.
Was hast du in der T3N gelesen? Nummer 23.
Ja, ich wollte heute mal ein bisschen über Laravel reden und eigentlich gar nicht so sehr auf WordPress eingehen. Allerdings soll das so ein bisschen eine kleine Frage- und Antwortstunde sein. Aus der Sicht eines WordPress-Entwicklers. Am besten fange ich mal vorne an. Also Laravel selber ist ein Programmier-Framework, geschrieben in PHP. Das wird gerade ziemlich gehypt. Gibt es auch schon seit ein paar Jahren. Ist relativ beliebt inzwischen, weil es auf die neuesten PHP-Funktionen aussetzt und einen interessanten Gedanken hat, wie es halt Dinge angeht. Sehr viele Schnittstellen bietet und Packages zum Erweitern. Und da habe ich mich in den letzten Monaten so ein bisschen reingelesen und reinprogrammiert, um das mal kennenzulernen. Und da ist mir doch eigentlich sehr stark, oder bin ich sehr, habe ich mich immer wieder ertappt, dass ich doch eigentlich WordPress-Entwickler bin, von meinem Wissen her. Und dass viele Dinge, Paradigmen oder Methoden, die ich so über die Jahre gelernt habe in WordPress, überhaupt nicht auf ein Framework anzuwenden sind. Das fand ich eigentlich ganz interessant.
Warum? Also an welchem Beispiel machst du das jetzt? Kannst du das konkretisieren?
Also vielleicht den Use Case. Also ich habe halt überlegt, oder ich möchte halt ein SaaS bauen, also ein Software as a Service-System, und habe halt überlegt als erstes, okay, wie kann ich das mit WordPress umsetzen? Das ist so der das ist eigentlich immer so der erste Hergang. Wenn man in dem System drinsteckt, dann ist eigentlich jedes Problem ein Nagel, wenn du halt nur einen Hammer hast.
Naja, das ist auch dem geschuldet, dass du das System einfach ganz gut kennst und dort schon viele Lösungen präsentiert hast oder umgesetzt hast. Und dann fällt es dir einfach leichter, mit dem System, was du kennst, eine Lösung zu erarbeiten.
Das ist vollkommen richtig. Das war auch gar nicht so abwertend gemeint. Das war einfach nur so.
Das ist aber sehr abwertend angehört, muss ich jetzt mal so korrigieren, ja? Also,
naja, ich will halt gar nicht sagen.
Ich bin ein bisschen angegriffen gefühlt dadurch.
Nimm dir einen Keks, setz dich hin.
Ich sitze ja schon. Okay, entschuldige die Unterbrechung, fahre bitte
vor. Nee, das ist ja okay. Also was ich halt gemerkt habe, ich habe da erstmal versucht, mit WordPress rumzuwerkeln und habe da auch ein erstes Plugin geschrieben gehabt und alles und es lief mehr oder weniger auch so. Aber ich bin dann doch sehr schnell an Grenzen gekommen, wo ich gemeint habe oder wo ich sage, das funktioniert halt mit WordPress nicht so einfach. Es würde funktionieren, aber nicht so einfach, wie wenn ich jetzt ein eigenes Framework dafür benutze und dieses System komplett eigen aufziehe. Vor allem, weil auch der Umfang des Projekts gestiegen ist, wo man dann halt hätte sehr viel in WordPress ändern müssen. Und wenn du dann noch versuchst, den ganzen WordPress-Weg einzuhalten, also versuchst, dass du eben nicht, ich werfe jetzt einfach mal als Entwickler halt die neueste PHP-Version rein, wenn du die nicht verwenden kannst, dann ist das, finde ich, immer wieder so ein bisschen ärgerlich. Und da habe ich mir halt die Frage gestellt, warum mache ich mir eigentlich den Stress und nutze in diesem Punkt WordPress, wenn ich das komplett eigen als System später am Laufen habe, mein Ziel gar nicht primär inzwischen ist, das als Plugin herauszugeben, dass viele Leute sich das installieren, sondern dass ich Leute dazu bringe, dass sie sich bei meinem Service anmelden. Also warum müsste ich da jetzt ein WordPress laufen haben?
Darf ich fragen, naja, was das WordPress für ein Projekt war?
Nein, das ist geheim.
Ja, das Projekt ist noch in Entwicklung. Und zwar, ich hatte vor, lass mich rechnen, ich glaube 4 Jahren ein WordPress-Plugin für Podcasting geschrieben. Das existiert auch noch soweit, immer noch in der Beta-Version.
Das wie heißt? Ja.
Decantus Podcast-Plugin. Das ist jetzt nicht unbedingt, ich gebe zu, nicht das Beste, weil ich einen anderen Weg eingeschlagen habe als andere Plugins, die da draußen schon existieren. Und Plugins wie zum Beispiel Podlove oder Serious Simple Podcasting, das sind Plugins, die gibt es schon viel länger und haben dadurch auch eine gewisse Userbase und viel mehr gesicherten Code. Also die würde ich auch nach wie vor, glaube ich, eher empfehlen als meins, weil ich jetzt eben davon abgekommen bin, das als WordPress-Plugin zu nutzen, sondern ich möchte daraus ein eigene Lösung im Sinne von einem SaaS entwickeln. Also ein komplett eigenes Podcast-Hosting-Projekt oder halt ein Tool, um Podcasts zu verwalten.
Schön.
Und da habe ich halt gemerkt, warum, dass ich dann mit WordPress sehr schnell an Grenzen komme. Zum Beispiel, wenn ich Queues verwende. Das ist ein elendlanges Thema, was auch viele WordPress-Entwickler nervt, dass WordPress selber keine gescheite Queue hat. Also das heißt, dass wenn eine Anfrage reinkommt, dass ich bestimmte Aufgaben in eine Warteschlange einreihen kann, die dann später irgendwann abgehandelt werden und der Nutzer muss nicht so lange auf seine Antwort warten. Zum Beispiel in meinem Fall wäre das, ich lade eine MP3-Version meines Podcasts hoch auf den Server. Die muss dann erstmal auf dem Server nochmal überarbeitet werden, mit Metatext versehen werden. Das sind unter anderem Prozesse, die können lange dauern, wenn die Folge auch lang ist. Und da willst du nicht den Nutzer die ganze Zeit so quasi an der Strippe haben, dass der wartet, bis endlich dieser Request abgelaufen ist, damit er dann sieht, okay, alles ist gut gelaufen oder es war ein Fehler. Das heißt, du würdest eigentlich das machen, er lädt diese Folge hoch. Dann kriegt er eine Antwort, sagt, alles klar, die Folge ist angekommen, jetzt lehn dich zurück, ich informiere dich später, sobald wir fertig mit der Überarbeitung sind. Und im Hintergrund läuft dann halt diese ganze Bearbeitung ab. Dafür muss der Nutzer aber nicht sein Browserfenster aufhaben. Und sowas geht mit WordPress relativ schwierig.
Okay.
Das ist jetzt eine Sache. Was mir aber prinzipiell aufgefallen ist, also das ist ja überhaupt gar kein Rant gegen WordPress. WordPress ist nach wie vor gut und ich nutze das ja immer noch gerne. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich in diesem Denken drin bin. Ich programmiere ein Plugin zum Beispiel für WordPress oder ein Theme und es muss eigentlich theoretisch auf jeder WordPress-Instanz laufen. Das heißt, ich sollte eigentlich immer noch mit PHP 5.2 programmieren, weil es doch nach wie vor Leute gibt, die WordPress auf PHP 5.2 leider am Laufen haben. Ich kann bestimmte Sachen nicht verwenden, einfach bedingt dadurch, dass ich keine neuere PHP-Version nehmen kann. Zum Beispiel alles, was jetzt mit PHP 7 in die Sprache, Programmiersprache als Features hinzugekommen ist, das kann ich ja nicht verwenden, weil ich PHP 5.2 als Programmiergrundlage nutze. Und das konnte ich halt plötzlich kann ich halt in Laravel machen, weil ich der einzige primäre Nutzer bin von dem Service, weil es läuft auf meinem Server.
Ja.
Und ich kann entscheiden, was da drauf läuft. Das heißt, wenn ich sage, ich programmiere das Ganze in PHP 7, dann programmiere ich das in PHP 7. Und es interessiert mich halt relativ wenig, wenn das ein Nutzer installieren will, also sofern ich das später Open Source mache, und der nimmt sich das und will das auf PHP 5.2 am Laufen bringen, dann sage ich einfach, ja, sorry, ist halt nicht drin. Entweder du beugst dich halt meinen Vorgaben oder du lässt es. Also ich muss da niemanden im Hintergrund irgendwie noch beachten, außer meinen eigenen Status.
Ja, weil es direkt auf PHP aufsetzt ist, jetzt, ne? Also nicht nur so, genau, nicht dieses strukturelle Denken, dass man sagt, man hat irgendwas, das muss erstmal mit einer anderen Software kompatibel sein, sondern du nutzt einfach die zusätzlichen Funktionen eines Frameworks.
Und, richtig.
Genau.
Und ich gebe halt die ganzen Vorgaben vor. Ich sage, dass ich benutze PHP 7, ich benutze Composer, ich benutze diesen Server, ich benutze diesen Nginx-Server mit diesen Einstellungen. Das kann ich alles selber festlegen. Was ich ja, diese Freiheiten habe ich bei WordPress nicht.
Mhm. Ja, das ist immer wieder so eine Sache, dass auch beispielsweise, also wie gesagt, diese Beschränkung auf PHP 5.2 ist halt beispielsweise auch immer so eine Sache. Wie gesagt, man kann ja nicht mal Namespaces einsetzen. Also wenn jetzt zwei Leute das gleiche Framework einbinden.
War die Beschränkung nicht schon hochgesetzt auf 5.6?
Wann? Nö.
Weiß ich nicht.
Von WordPress nicht, nee. Die Empfehlung ist inzwischen PHP 7, aber die Mindestanforderung ist nach wie vor 5.2.
Genau.
Ja, aber das ist ja kein Hindernis, Namespaces zu verwenden. Die Plugins ja trotzdem ins Repo rein.
Das machen ja auch Problem viele. Ich weiß ja auch, dass viele ihre Plugins oder Themes mit der Anforderung PHP 5.3 oder sogar 5.4 schreiben. Das heißt, wenn du als Nutzer das installieren willst und du hast diese Anforderung nicht, dann kannst du das Plugin nicht nutzen. Das gibt es. Bin ich auch ein Fan von, muss ich sagen, weil ich sage, wenn der Nutzer sein System nicht aktuell hält oder halt der Hoster das nicht macht, dann ist es nicht meine Verpflichtung, das für den Nutzer zu machen.
Ja, und dann muss er auch nicht deine Software benutzen, ganz einfach.
Richtig, genau. Also aber entweder er bockt sich ja halt meinen Vorgaben oder nicht.
Das widerlegt ja dann dein Argument wieder, nicht mit WordPress zu arbeiten, wegen der Kompatibilität von
Sprachen.
Wenn du willst und das dein Plugin ist, dann kannst du ja trotzdem PHP 7 Code schreiben.
Ja, theoretisch hast du recht, aber das macht keinen Sinn und ich glaube, du würdest sehr viele wütende Nutzer auf deine Seite ziehen, wenn sie das halt installieren und es funktioniert halt nicht, wie sie es eigentlich von WordPress gewohnt sind.
Ja, das Problem ist, wir haben das Problem auch bei Search and Replace, das ist eben mit Namespaces und da wird halt geprüft, ob du welche Version du hast und wenn du nicht die richtige Version hast, dann wirst du halt nicht reingelassen. So, dann kannst du es nicht benutzen. Und dann kacken die Leute dir das Supportforum damit voll, weil die das irgendwie doof finden. Aber das ist, glaube ich, auch nur von denen, ich glaube, es ist nur ein Bruchteil, ist, die sich da tatsächlich beschweren. Weil wenn du 1 Million Downloads hast und sich 10 Leute beschweren oder vielleicht 100, dann
sollen sie es halt nicht benutzen. Kann man natürlich machen. Widerspreche ich dir gar nicht, aber ich glaube, das ist nicht der WordPress-Weg, den du einschlagen solltest, dass du 90% der WordPress-Nutzer ausschließt, indem du PHP 7 verwendest.
Das sind ja bei 100, von 1 Million von 100 sind ja nicht 90%.
Nee, aber wir wissen, dass knapp 90% der WordPress-Nutzer kein PHP 7 am Laufen haben, durch Statistiken.
Nee, wir reden ja nicht von PHP 7, wir reden ja von...
Aber ich rede von PHP 7. Ich möchte für mein Projekt PHP 7 verwenden, weil ich einfach die Performance gut finde, aber auch die neuen Funktionen dadurch halt
Ja, okay, das ist ein Argument, weil PHP 7 kannst du auf jeden Fall nicht benutzen.
Type-Hinting und so Sachen, die verwende ich jetzt in meinem Projekt und ich finde das schön. Ich finde das toll, einfach auch mit der Zeit zu gehen und nicht auf alte Versionen rumhacken zu müssen. Und das zum Beispiel ist mir stark aufgefallen, dass ich immer wieder beim Programmieren, gerade am Anfang mit Laravel, in dieses Denken reingekommen bin, oh, ich muss das aber noch, ich muss hier noch den Fall abdecken und ich muss diesen Pitfall bedenken und ich muss das bedenken. Aber das fällt alles weg, weil diese Dinger gibt es überhaupt nicht. Ich muss nicht daran denken, ob das ein Nutzer mit PHP 5.3 am Laufen hat, weil ich sage für PHP 7, Punkt. Also es gibt kein Wenn oder Aber. Also ich muss da keine verschiedenen PHP-Versionen abdecken. Ich muss mir keinen Gedanken machen, ob jetzt Namespacing okay ist oder ob ich Typehinding verwenden kann oder ob Lambda-Funktionen verwendet werden können, weil der Nutzer vielleicht eine andere PHP-Version hat als ich. Ja, das ist einfach, steht überhaupt nicht mehr zur Debatte. Und das ist in den ersten Wochen bei mir ganz stark im Kopf gewesen, wie ich in diesem Denken drin bin, was ich für WordPress-Entwicklung eben brauche.
Nur um das mal kurz klarzustellen, was Laravel eigentlich ist. Also Laravel ist ja jetzt kein WordPress, das ist jetzt kein Content-Management-System, richtig?
Richtig.
Genau, und das ist dann eine Funktionsbibliothek, die ich einbinde. Und mit den zusätzlichen Funktionen, die mir Laravel an die Hand gibt, kann ich dann halt eben ziemlich schnell Internetseiten bauen.
Genau, also Laravel selber ist halt, also wir nennen das eben Framework, weil das einfach viele Funktionen und nützliche Dinge, die ich für einen Bau einer Webseite oder eines Service brauche, vereinfacht und abstrahiert. Das heißt, ich kann das alles in PHP selber schreiben, das wäre aber ziemlich aufwendig. Mit Laravel nimmt mir eben diese lästige Arbeit ab, die ich von Funktionen, die ich immer wieder brauche. Zum Beispiel kann ich sehr schnell Routes erstellen. Also das sprich, ich habe ja in meine URL und wenn ich auf example.de gehe, dann möchte ich auf meine Webseite kommen. Wenn ich auf example.de/Nutzer gehe, möchte ich auf die Nutzerseite kommen. Aber wenn der Nutzer nicht eingeloggt ist, dann soll er wieder umgeleitet werden auf das Login-Formular. Und sowas nimmt dir zum Beispiel Laravel ab. Das hat ja WordPress auch schon automatisch drin.
Ja, okay. Wollte
ich gerade sagen, sowas nimmt dir doch WordPress auch ab.
Ja, natürlich. Aber das sind ja Funktionen, die brauchst du ja immer wieder. Und das ist jetzt ein Beispiel, aber da gibt es ganz, ganz viele Funktionen, die Laravel dir abnimmt, die du nicht wieder neu programmieren musst oder da du halt in einem offenen, sag ich mal, in diesem PHP-Universum halt mit Laravel bist, kannst du halt auch alles an Composer verwenden und in deine App einbauen, dass sie halt komplett funktionieren. Also wenn ich zum Beispiel Slack-Benachrichtigung oder HipChat-Benachrichtigung möchte, wenn eine bestimmte Aktion ausgelöst wird, dann kann ich mir dafür ein Paket runterladen, das einbinden und meine App darauf abstimmen, was du mit WordPress sehr schwierig ist, weil du nicht den Core ändern kannst.
Es gibt Pakete für Laravel?
Klar, das ist genauso, also darfst es dir nicht als Plugin vorstellen, irgendwie du hast eine nette GUI und das da klickst du auf runterladen und das installiert sich ganz nett, wie das ja jetzt mit WordPress 4.6 passiert. Also Laravel selber bietet erstmal per se keine GUI an, sondern ist ja für Entwickler, um daraus eine eigene Sache zu schaffen. Aber ich kann Packages runterladen, die mir eine Funktion nachrüsten,
ja,
die mir zum Beispiel fehlt. Also so wie es mit dieser Sinn, wie ich mit Plugins eine Funktion nachrüste in WordPress, kann ich mit Packages eine Funktion in das Framework reinladen und darauf meine App abstimmen.
Okay, was gibt es da so für Hauptpackages? Also was sind so die Renner da?
Kann man gar nicht so sagen. Das ist immer abhängig davon, was du ja baust. Weil du musst ja so sehen, WordPress hat sehr viel drin, aber nicht jeder Nutzer braucht alles. Das hört man ja ganz oft irgendwie, wenn man gerade für Kunden ein eigenes System baut mit WordPress, dann blendest du zum Beispiel bestimmte Funktionen aus, weil die gar nicht brauchen. Wenn zum Beispiel ein Kunde keinen Blog braucht, ja, dann kann ich die ganzen Blog-Funktionen mit Kommentaren komplett rausnehmen, theoretisch, also ausblenden, weil er das nicht braucht und das würde ihn ja nur verwirren. Mit Laravel würde ich das erst gar nicht implementieren. Also ich würde diese Blog-Funktion erst gar nicht schreiben. Mit WordPress ist es aber immer drin. Ich kann das nicht rausnehmen.
Okay.
Sprich, sowas kann man dann halt machen. Also Funktionen, die in WordPress drin sind, sind drin und kannst du nicht rausnehmen. Mit Laravel kannst du Funktionen nachrüsten, die nicht drin sind. Das ist so der Sinn. Also es bietet dir das minimale Paket an, was Laravel vermutet, was du brauchst.
Aber das ist ja vom Prinzip her, ist das ja dann doch also so strukturiert, ähnlich aufgebaut wie jetzt mit WordPress, dass man sagt, man hat so eine minimale Sache, so ein minimales System, so der kleinste gemeinsame Nenner. und daraufhin packt man dann, also da packt man die Plugins dann rein oder die Themes halt eben dann da drauf und so weiter und klickt sich seine Internetseite zusammen. Das ist jetzt vom Prinzip her so dieser End-User, der das halt eben dann so macht. Und du als Entwickler dann hast dann auch deine Basis Laravel mit den Grundfunktionen und lädst dir dann auch deine Packages einfach wieder dazu. Das ist auch konzeptionell nicht sehr unterschiedlich.
Wenn man es so abstrakt betrachtet, ja. Aber du musst ja bedenken, wir bewegen uns hier immer noch auf einer Programmierebene. Das heißt, bis jetzt haben wir mit Laravel überhaupt keine GUI, nicht zum Anzeigen. Also kein Nutzerinterface, kein netten Login-Screen oder so Sachen. Das muss ich ja alles selber erstmal nachbauen oder ich nehme mir dafür halt Templates, die Dritte schon geschrieben haben und kann die so reinladen. Aber ich muss alles definieren, was ich möchte. Sprich, wenn ich eine neue Seite anlege, kann ich nicht einfach in einem Menü klicken, neue Seite erstellen, Titel eintragen, sondern ich muss die explizit in mein Framework reinprogrammieren. So ist erstmal der Gedanke. Um deine Frage nochmal zu beantworten, du hast ja gefragt, was ist so ein beliebtes Package oder so. Das ist genau so eine Frage, was ist das beste Plugin in WordPress, weil es hängt sehr stark vom Anwendungsfall ab. Es gibt Packages, die sind natürlich sehr oft runtergeladen und viele verwenden die, weil sie sehr allgemein gehalten sind. Gerade jetzt gestern kam Laravel 5.3, das ist auch ein Major Release gewesen, raus und da gibt es ein Package, das ich jetzt selber verwende, das heißt Passport und das richtet dir ein OAuth-Server ein. Also das heißt, ich kann meine App komplett mit einem OAuth-Server zur Authentifizierung in 5 Minuten einrichten. Wir sprechen ja im WordPress-Kontext sehr, sehr oft über diese geheimnisvolle REST-API, die ja hoffentlich irgendwann bald kommen wird. Mit Laravel ist das eigentlich von Haus aus drin. Jede Route, die du hast, kann automatisch JSON-Strings zurückliefern. Du musst jetzt also nur noch definieren, was es zurückliefern soll. Und es macht es. Also das ist halt zum Beispiel eine sehr angenehme Funktion, wenn du APIs programmierst. Und das tue ich zum Beispiel auch gerade.
Das klingt sehr gut.
Genau. Vielleicht gerade, weil OAuth so ein abstrakter Begriff ist, nur mal zur Erklärung. Also OAuth kennt man eigentlich als Nutzer vor allem von Facebook, Google, Twitter. Also wenn ich irgendeine App habe und da möchte ich mich einloggen, dann kann ich entweder einen neuen Nutzer mit einem neuen Passwort anlegen oder ich logge mich mit Facebook oder Twitter ein. Und dieser Prozess, dass ich quasi Facebook frage, dass Facebook quasi mir Informationen gibt, an diesen dritten Service weiterleitet, damit ich mich da jetzt einloggen kann. Das ist OAuth dahinter. Und das möchte ich zum Beispiel bei meinen Podcast-Lösungen auch machen. Also ich implementiere nicht nur den Service, wo man sich halt anmeldet, Passwort hat und dort dann halt eine GUI hat, sondern ich möchte ja später auch noch Plugins programmieren, die mit dieser API in Verbindung stehen. Dann könnte ich theoretisch auch ein WordPress-Plugin schreiben, das mit meinem Service sich über OAuth verbindet und dort dann halt die ganze Verwaltung übernimmt. Also so Sachen sind denkbar.
Okay. Wie weit bist du da jetzt mit deinem Projekt?
Noch relativ am Anfang. Ich bin da immer noch sehr, sehr stark am Planen und Konzeptionieren. Ich verhaspel da mich auch immer sehr stark drin. Das ist ja nach wie vor ein Hobbyprojekt. Das heißt, ich bin da jetzt nicht hauptberuflich dran. Also ich bin dran, aber es geht schleppend voran.
Was mich dann auch direkt zu der Frage führt, wie ist das eigentlich mit der Lernkurve? Bei WordPress ist es ja so, dass man da sehr, sehr, sehr leicht reinkommt. Muss man da sehr viel lesen? Und
sehr, sehr schwer wieder raus.
Genau. Die Frage ist, wie schwierig ist das? Kann man das leicht lernen? Wie ist der Einstieg da? Wie sind deine Erfahrungen da so?
Ich bin ja jetzt kein Newbie. Also ich habe nicht gestern mit Programmieren angefangen. Ich kenne inzwischen einige Programmiersprachen mit auch Java, Python, C und hast nicht gesehen. Und ich kenne dahinter die Paradigmen, wie Objektorientierung funktioniert. Ich weiß, wie bestimmte Dinge in PHP funktionieren. Ich weiß, wie Patterns aussehen. Dieses Vorwissen bringe ich natürlich mit und habe deswegen eine relativ geringe Lernkurve mit Laravel gehabt. Man kann sich, das finde ich das Schöne an Laravel, relativ schnell einarbeiten, wenn man Ahnung von Programmierung hat. Ich kann innerhalb mit Composer kann ich mir das ganze Projekt sofort runterladen und es läuft von Haus aus. Also es sind bestimmte, so ein minimales Produkt ist quasi von Haus aus implementiert, also mit einer Sample Root, dass ich sofort das im Browser aufrufen kann und dann sehe ich schon Outputs und so Sachen und daran kann ich dann auch sehen, wie das Framework funktioniert. Mhm. Zudem muss ich sagen, dass die Struktur, da sie ja nicht, also Laravel selber entwickelt sich ja immer weiter. Ich habe ja eben erwähnt, dass jetzt eine neue Version rauskam, aber man muss nicht auf Backwards Compatibility achten, wie es WordPress macht. Das heißt, wenn ein Update kommt, dann muss ich meine App natürlich darauf anpassen, auf dieses Update. Und ich kann nicht einfach auf einen Knopf drücken und wie in WordPress läuft da so ein kleines Rädchen ab und irgendwann lädt die Seite neu und alles ist wunderschön neu. So funktioniert das in dieser Welt. Das ist jetzt nicht schlecht, das ist einfach so Gang der Dinge. Das heißt, ich lege mich auf eine Version von dem Framework fest und wenn ich es updaten will, kann das halt schon ein bisschen mehr Arbeit bedeuten. Muss nicht, kann.
Meine Frage wäre jetzt auf jeden Fall, wie ist denn das jetzt umgekehrt? Wenn ich jetzt mit Laravel für eine ältere Version programmieren, sag ich mal, muss, wenn ich jetzt beispielsweise einen Kunden habe, der sagt, ich möchte in den nächsten 2 Jahren jetzt aber nicht irgendwie höher als PHP 5, 5.7 oder so updaten, weil wir haben da noch andere Systeme drauflaufen oder ähnliches. Kann ich da bei Laravel einfach auch für PHP 5.7 programmieren oder
wie geht das da? Also Laravel 5.3, die aktuelle Version, läuft mit PHP 5.6. Bis dahin ist es getestet. Mhm. Damit kannst du erstmal sicher sein, dass es mit 5.6 läuft. Und niedriger würdest du eigentlich auch nicht gehen, weil wenn du eine neue App programmierst mit Laravel für einen Kunden, fängst du ja von null an. Das heißt, du programmierst ja wirklich eine eigene Kreation daraus und baust nicht auf ein bestehendes System auf. Warum solltest du dann halt irgendwas niedriger als 5.6, was nicht mehr supported wird, nehmen? Also ich habe halt einen Server, da läuft nur 5.4 oder so und darauf sollte es laufen, dann würde ich ehrlich gesagt sagen, naja, dann schaff dir einen neuen Server an, installiere hier PHP 7, das bringt Performance und so alles. Und also es hat nur Vorteile. Wenn du schon was Eigenes machst und keine clicky-bunti-Lösung à la WordPress hast, dann stellt sich für mich nicht die Frage, warum Kunde eigentlich das letzte Wort haben sollte im Sinne von, ich nutze eine alte PHP-Version.
Also ich denke mal, ja, ich meine, 5.6 ist sowieso so eine Sache, das sollte man sowieso mindestens installiert haben irgendwie, aber ich meine, ging ja einfach darum, ob das überhaupt möglich ist und ja, ich meine, wer ist schon so verrückt und macht das jetzt auf 5.2, also setzt jetzt ein neues Projekt auf diese alten Version, das wäre natürlich ziemlicher Blödsinn. Wie gesagt, ich habe auch einen Kunden halt, wo ich genau das Problem habe, dass wir sagen, wir können jetzt nicht irgendwie jetzt mal eben PHP 7 draufpacken oder so, weil da gibt es dann halt einfach Probleme und von daher gab es dann auch gar keine Update-Skripts für PHP 7 irgendwie für die ganzen
Sachen. Also man muss ja immer das Projekt betrachten, wo läuft das, was macht das, wie viele Kunden werden später drauf zugreifen. Und wenn der Kunde sagt, ja, wir haben da schon einen alten Server, da müsste es dann auch drauf laufen, aber sie haben das Geld für eine komplette, also eine Agentur zu bezahlen, dass die ein eigenes Projekt umsetzen. Da frage ich mich, warum können sie keine 20 Euro mehr im Monat ausgeben für einen neuen Server. Also die Argumentation erschließt sich mir dahinter nicht, dass Geld da das eigentliche Argument sein soll. Gerade wenn es heutzutage auch Systeme gibt, die ja sehr, sehr billig laufen. Also schau dir DigitalOcean AWS an, da kriegst du das für ein Appel und ein Ei, musst das halt nur installieren. Dafür gibt es auch schon fertige Skripts, die das für Laravel optimieren, also dann automatisch PHP 7 installieren, Memcached, Redis. Das ist zum Beispiel, gerade Redis ist auch so ein Ding, das sind nette Funktionen oder dritte Datenbanken, Services, was auch immer, kannst du mit Laravel sofort einsetzen. Bei WordPress musst du da sehr viel rumtweaken. Also wenn du zum Beispiel, also Redis ist ja ein Key-Value-Store, das benutzt du sehr gerne, um Caches zu haben, weil der sehr schnell ist. Damit kannst du sehr gut cachen. Und Laravel hat das von Haus aus automatisch drin. Du musst es nur die Config-Datei dementsprechend bearbeiten, das einstellen und dann läuft das von Haus aus. Ich muss da nichts dran ändern. Bei WordPress kann das so ein bisschen tricky werden.
Ja. Okay. Wo kann ich das runterladen? Laravel.org oder?
Laravel.com. Genau, .com.
Es ist ein kommerzielles Projekt? Oder,
ist Open Source komplett. Das wird von einem, muss man auch mal sehen, wird hauptberuflich von einem Entwickler vorangetrieben. Taylor Ortwell heißt er, das ist der Creator von Laravel. Also, aber dahinter steht inzwischen auch eine große Community, der da mitarbeitet.
Okay, wo ist das gehostet? GitHub? Ja, oder?
Also den Code findet man auf GitHub. Ansonsten halt über Composer direkt runterladen. Also kann man sich mal anschauen. Auf jeden Fall interessant, gerade wenn man zum Beispiel, also warum ich das ja jetzt, ich benutze das zum Beispiel jetzt auch gerade für ein Projekt bei Insight, wo wir eine API bauen, und das wäre mit WordPress zum Beispiel gar nicht so easy gewesen. Also, weil wenn du einen API-Server baust, aber gar keine GUI brauchst, dann ist WordPress halt erstmal ein riesen Overhead. Das heißt, wir würden erstmal die ganze GUI wegwerfen müssen. Dafür musst du sehr viele Core-Dateien anfassen. Also, Klammer auf, sofern, dass du diese GUI überhaupt entfernen willst, Klammer zu.
Ich wollte gerade sagen, sie gehen bei mir so alle Lampen an nach dem Motto Core
anfassen. Ja, genau. Aber, siehst du, da bimmelt es bei dir schon. Warum sollte ich das tun? Und gerade wenn ich dann REST-Server dahinter noch im
Blinden. Naja, aber du kannst es in WordPress schon machen, wenn du... Brauchst du ja nicht den Core anfassen, es gibt ja genug Filter und
Hooks. Ja, aber den REST-Server dahinter ist ziemlich aufwendig. Also mit der REST-API, mit dem Plugin, hast du ja natürlich viele Dinge drin. Natürlich kannst du das irgendwie machen, aber warum soll ich mir den Stress machen, das da rum, meinen Server drum, um WordPress zu wickeln, wenn ich das viel schneller und einfacher habe mit dem Framework?
Ja. Ja, wenn du die GUI nicht brauchst, dann ist es logisch, dass du dann ein Framework wie Laravel nimmst. Das macht ja mehr Sinn. Und was machst du, wenn du an den Punkt kommst, wo du sagst, oh, jetzt brauche ich aber doch ein Redaktionssystem und die API zusammen in einem System?
Richtig.
Dann wirst du dir, gibt es denn auch ein Modul, was so Admin-Bereiche oder CMS-Funktionalitäten bereitstellt bei Laravel?
Es gibt inzwischen einige CMS, die auf Laravel programmiert sind. Mir fällt jetzt automatisch Oktober CMS ein. Das bindet, darauf kannst du quasi dann auch aufbauen und mit Laravel weiterprogrammieren. Allerdings, ich würde auch sagen, sobald ich ein Redaktionssystem brauche, sobald ich irgendwie Blogs, Seiten brauche, dann würde ich immer WordPress erstmal bevorzugen. A, weil ich es kenne, B, weil es durch die Community einfach stabil läuft und gewartet wird. Wenn ich aber wirklich ein eigenes, komplett eigenes Projekt habe, wofür ich viele Sachen in WordPress gar nicht brauche oder bestimmte Dinge einbauen muss, die in WordPress nicht drin sind, dann überlege ich mir inzwischen, ob ich Laravel halt nehme als Framework. Also welches ist der einfache Weg, mein Ziel zu realisieren?
Klingt auch eher wie so eine individuelle Sache, also dass es ich für individuelle Projekte da ist. Also wenn ich jetzt was ganz komplett Neues machen will, dann baue ich das dann halt eben damit. Also nicht, dass man damit jetzt Software baut, die andere wieder weiterverwenden.
Genau damit triffst du ja den Nagel auf den Kopf. Also für wen ist das Produkt eigentlich später? Wer soll damit interagieren? Was möchte ich damit eigentlich erreichen? Und da muss man dann halt einfach abwägen. Für mich war es jetzt fand ich eine sinnvollere Lösung, daraus ein eigenes System zu bauen. Hätte ich aber eigentlich nur ein WordPress-Plugin gebraucht, ja, dann baue ich natürlich nur ein WordPress-Plugin. Also.
Ja. Ja, klingt aber auf jeden Fall sehr interessant, also das Projekt. Also ich muss mir mal angucken, aber das ist so eine Sache, ihr kennt das ja mit der Zeit. Man hat so viel davon und da ich immer so viel Langeweile habe, komme ich nicht dahin, da, also das war jetzt ironisch gemeint natürlich, also komme ich halt einfach nicht dahin, irgendwie mir immer alles anzuschauen. Ich finde, da ist mir jetzt auf jeden Fall ein bisschen das Interesse in mir geweckt, aber mal gucken.
Also ich sage einfach mal, wenn man ein kleines Hobbyprojekt hat, was wirklich eine Mini-REST-API implementiert, weißt du, so eine ganz einfache Funktion, dann kann man, finde ich, sowas super easy mal nutzen, um Laravel auszuprobieren und dann schnell zu Ergebnissen zu kommen. Also ich finde diesen Krieg dahinter immer, also Krieg in Anführungszeichen, diesen Glaubenskrieg zwischen Frameworks, CMS und auch Programmiersprachen, den finde ich sowas von Hanebüchen, weil alles hat seine Stärken und seine Schwächen und man muss halt überlegen, was nutze ich für welchen Anwendungsfall.
Eben.
Ja, vollkommen richtig.
finde ich auch immer ganz spannend. Also wie gesagt, also ich hatte das vielleicht ein, zwei Mal schon erwähnt, dass ich beim CMS-Garten eine Weile lang aktiv mitgemacht habe. Da sind so alle wichtigen Content-Management-Systeme drin. Die haben alle ihren eigenen Anwendungsfall. Also das Schöne ist, dass wir uns dann immer getroffen haben, die einen von Typo3, dann von Drupal, Joomla und so weiter. Man hat sich einfach mal ausgetauscht, man hat sich mal das System gegenseitig gezeigt und so. Das fand ich auch sehr spannend, als ich auch letztes Jahr auf den Joomla-Days in Hamburg war. Man hat einfach mal in das andere Konzept reinschauen können und ich finde es immer wichtig, sich das mal anzuschauen, weil nicht jedes Projekt lässt sich mit WordPress umsetzen oder mit Joomla oder mit Drupal und so weiter. Die muss man sich mal angucken. Ich bin da auch kein Evangelist, was das angeht. Ich finde es wichtig, die Software einzusetzen, die man dann auch irgendwie, die man halt selber halt, die halt eben für das Projekt halt eben das am besten passt eigentlich. Aber meistens steckt man ja da so ein bisschen drin, dass man sagt, ich kann jetzt WordPress und ich möchte das jetzt auch damit umsetzen. Das ist für mich eine Herausforderung.
Wo du das gerade ansprichst mit den verschiedenen anderen CMS-Systemen, was ist denn da jetzt deine Erfahrung im Vergleich zu WordPress? Wie findest du Drupal? Wie findest du Joomla, Typo3? Hast du da schon konkrete Erfahrungen? Oder sagst du, hey, ich habe da die Erfahrung und ich bleibe trotzdem bei WordPress, weil das ist eben WordPress.
Also ich habe letztes Jahr mal in Joomla weiter reingucken können. Also das sieht schon ein bisschen, es sieht halt natürlich anders aus, anders konzipiert. Und man hat zum Beispiel da die Benutzerberechtigung, da kann man viel weiter fassen und man kann alles viel genauer einstellen, wo welcher Benutzer was darf und so weiter. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau bei Drupal zum Beispiel, wie das da, was da jetzt der Riesenvorteil war, soweit ich mich da noch dran erinnern kann, kann man dann da seine Views irgendwie selber zusammenstellen, so ein bisschen datenbanknäher, ich weiß es aber ehrlich
gesagt. Stimmt dir jetzt zu, dass die unterschiedlichen CMS,
ändert sich auch immer.
Unterschiedlichen CMS wie Drupal, Joomla und wenn wir auch noch in andere Programmiersprachen reingucken, die sind alle super. Aber diese Diskussion, ein Framework oder ein CMS ist besser als das andere, die beschränken sich immer nur auf Funktionen, die das andere CMS halt nicht hat. Und sowas finde ich halt ein bisschen schwach, weil alles hat, wie gesagt, die eine Funktion ist in Drupal drin, die andere ist nur in WordPress drin, das macht das aber noch nicht besser, weil du weißt gar nicht, ob der Kunde das zum Beispiel braucht. Und das.
Ja. Richtig. Und meine Frage war ja jetzt, ob ihr die Erfahrungen mit anderen Systemen habt. Also ich habe die nur so wahrscheinlich auch nicht mehr als Sven mal reingeguckt oder mal gezeigt bekommen.
Ja, andere Systeme wie Drupal jetzt zum Beispiel leider noch nicht, wollte ich noch machen, aber das war halt ein Grund, dass ich mir Laravel angeguckt habe, weil das klang immer sehr interessant. Ich habe also den Namen liest man inzwischen ziemlich oft in der PHP-Szene und deswegen wollte ich es einfach mal angucken und bin jetzt zu einem, kein Fan geworden, aber zu einem regen Nutzer und lese ein bisschen auch die News mit, parallel zu meinen WordPress-News, weil ich einfach schön finde, dass man jetzt so auf zwei verschiedene Systeme halt zur Hand hat und die ein bisschen kennt.
Ja. Also mit Arbeiten ist auch sowieso so eine Sache. Also wenn man irgendwie was in dem Bereich machen möchte, will man sich ja dann auch wirklich gut auskennen und da alle Systeme zu kennen und dann auch im Detail zu kennen, ist ja auch immer mit entsprechend Aufwand verbunden. Ne? Also
richtig. Von daher. Da muss man sich halt beschränken, möchte ich jetzt WordPress-Experte werden oder bin ich quasi so ein, kenne ich so alle Systeme im Groben und kann dann halt Empfehlungen aussprechen, was Hybrid besser ist für den Fall.
Da sollte man vielleicht dann nochmal eine extra Folge zu machen zu anderen Content-Management-Systemen. Da können wir vielleicht nochmal ein, zwei andere Leute mit reinholen.
Das wäre auf jeden Fall cool, mal so eine mit einem Drupal-Guy oder Joomla-Guy mal drüber zu sprechen.
Also ein Joomla-Guy hätte ich vielleicht schon, wenn das mitmachen würde.
Ich hab einen Drupal-Guy.
Ja, das siehst du mal, da die schon. Dann brauchen wir noch einen Typo3-Guy. Ich glaube, da haben wir so alle Top-Systeme zusammen. Oder habe ich irgendwas vergessen?
Kenn ich nicht. Typo3 ist... Das ist so 90er.
Das ist auf jeden Fall sehr deutsch. Also, in Deutschland wird das hauptsächlich genutzt, ja.
Das ist so 2000. Das kennt keiner mehr. Wobei, die letzte Version soll ganz gut sein.
Version ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Also, sie haben Typo 3 wurde ja komplett überarbeitet. Also wirklich komplett. Und die scheint richtig gut zu sein.
Aber nicht so, das ist noch gar nicht so lange her. Das ist noch gar nicht so lange her. Ein Jahr oder zwei maximal.
Es gab ja nochmal so ein Typo 3 Neo kam zwischendurch, das sah richtig toll aus. Aber
naja, das ist Neo ist aber was anderes, das ist wie ein Fork, ohne richtigen Fork zu sein. Entschuldigung.
Nein, das sah wirklich ganz toll aus und dann gab es dann halt eben so die Sache, dass die haben sich wohl dann auch wieder von die Typo 3 Neo-Entwicklung hat sich dann wieder von Typo 3 getrennt und das ist jetzt ein eigenständiges Projekt und ach, naja, keine Ahnung. Also
Typo 3 hat aber nichts mehr miteinander zu tun.
Wie gesagt, ist aber ein anderes Thema. Also sollten wir vielleicht dann nochmal irgendwie in einer neuen Folge mal machen, dann vielleicht mal ein, zwei Leute aus den Bereichen reinholen und dann mal fragen.
Und wenn wir schon dabei sind, was ist jetzt besser, Mac oder Windows?
Linux.
Super, auf jeden Fall.
Schreibt definitiv. Das mal in die Kommentare.
Ich habe OS X irgendwo, ne? Also. ich habe ja letztes Mal dazu aufgerufen, mal ein paar Seiten zu nennen, auf denen ihr WordPress-Nachrichten-News oder WordPress-Seiten uns mal schickt irgendwie, bei denen ihr euch informiert. Ein paar hatte ich jetzt mal gesammelt und ich mal aufgeschrieben.
Was hast du so gefunden bis jetzt?
Ich habe jetzt hier so 5-6 Stück, die ich jetzt öfter mal nutze, beziehungsweise die bei mir auf jeden Fall auch in den Bookmarks mit drin sind. Es gibt sicherlich noch mehr. Wie gesagt, wenn ich euch vergessen habe, wenn ihr eigene Seite habt, dann nennt sie uns, dann wird sie beim nächsten Mal einfach genannt. Ich habe jetzt unter anderem, das ist jetzt eine Seite, die jetzt ein bisschen allgemeiner ist, so zu WordPress News und Themes und so mal kleinere Tipps und Tricks, das ist die pressengers.de. Da kriegt man dann so allgemeinere Informationen über WordPress. Dann habe ich unter anderem eine Seite, die für mich noch relativ wichtig ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da schaue ich dann immer drauf, weil das ganz toll zusammengefasst ist, was in der WordPress-Community passiert. Das ist die florianbrinkmann.de und da wird dann immer regelmäßig darüber berichtet, wöchentlich, was denn so da passiert ist, irgendwie gerade auch was Entwicklung betrifft, was die Community betrifft und so weiter. Das ist immer so ein schöner, knackiger Überblick über das, was halt eben dann da passiert und dann muss man sich nicht alles komplett dann durchlesen, ist auch auf Deutsch, ne? Und das ist so eine Sache, wenn man dann in der Community unterwegs ist, da muss man sich halt eben normalerweise dann immer dann durch die englischen Seiten klicken und man muss das auch alles zusammentragen und das macht der Florian halt wirklich ganz gut. Ansonsten habe ich noch die Websupporter.net Seite, da ist dann auch gelegentlich mal ein ganz interessant, sind da auch nochmal gelegentlich interessante Artikel, so rum. Dann bin ich dann noch auf Hans Helkes Blog gestoßen, natürlich. Webschale. Da gibt es sogar auch noch einen kleinen Podcast.
Der Hans Helge hat einen Blog?
Der Hans Helge kann schreiben?
Ja, webschale.de. Der kann Verrückt. Schreiben, ja. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, aber tatsächlich, er kann es.
Ist das unser Hans Helge oder ist das
ein anderer? Ja, der andere. Leitung.
Genau. Also der vierte.
Anselge, erzähl du doch mal kurz was zu dem
anderen. Also ich erzähle jetzt für Anselge. Nee, mein Blog ist eigentlich aus einem privaten Blog zu einem WordPress-Blog irgendwann mal mutiert. Das heißt, ich blogge jetzt eigentlich ausschließlich über WordPress und Web und habe dann auch aus der Motivation des eigenen Podcast-Plugins, was ich ja vorhin erwähnt habe, dann halt noch einen eigenen Podcast gestartet, um das Plugin selber zu nutzen. Da läuft gerade podcastmäßig wenig, aber ich werde in den nächsten Wochen noch neue Sachen aufnehmen, die dann hoffentlich im September online gehen können. Sind kürzere Folgen über WordPress, Web und Webentwicklung allgemein, als jetzt hier das WP-Sofa.
Wenn ich was vorschlagen darf.
Immer.
Interview doch mal die zwei Jungs vom WP-Sofa.
die scheinen nett zu sein, ja, die kann ich mal einladen, aber ich glaube, die sind ziemlich busy. Die kriegt man sehr schwer für ein Interview.
Da, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, ich kenne die nicht, kommst nicht ran. Ja.
Also eine Seite habe ich noch. Von Bernhard Kau, das ist die kau-boys.de und der hat auch immer wieder so ein paar Tipps und Tricks rund um WordPress und ich denke mal so ein paar Sachen, die kommen dann wahrscheinlich aus seinen eigenen Projekten irgendwie, ist immer ganz interessant, da könnt ihr auch mal reinschauen, kau-boys.de, das heißt die Seite. Aber
das ist doch nur einer, wieso macht er dann Boys?
Das hat irgendwie was mit seinem Bruder zu tun, irgendwie, keine Ahnung.
Also die Geschichte kann man ihn persönlich fragen, auf dem WordCamp ist der immer zu finden.
Genau, Bernhard Kau.
Ja, geh ich nicht hin. Geh ich nicht hin, ist mir zu voll.
Ja, Ja, das waren eigentlich so die Seiten, die ich jetzt mal rausgesucht habe. Wie gesagt, also ich bin froh, wenn ihr uns dann auch welche nennt. Die werden dann natürlich bei uns dann in die Shownotes mit reingegeben, auch entsprechend verlinkt.
Schreibt in die Kommentare.
Genau, schreibt in die Kommentare. Und dann werden wir so einfach vielleicht beim nächsten Mal dann auch nochmal irgendwie erwähnen. Ja.
So, wir kommen zum Ende. Was kommt am Ende?
Die Termine.
Na, ach, die Termine sind doch gar keine Termine im Redaktionsplan. Da hast du doch noch einen Link reingeschrieben, WP Meetup.
Ja, wie immer.
Da kann man gucken. Ja, ich meine, nächste Woche gibt es auch keinen Termin. Ich bin auch nicht in Frankfurt und das ist auch kein WordCamp. Also.
Naja, also dann nebenbei. Haben wir das doch geklärt.
Alles klar, WordPress wird eingestellt. Das war die letzte Folge. Ja, ne?
Ah, das ist ja gut zu wissen. Gut, dann mache ich jetzt den Rappel weiter.
Na, wir haben doch hier noch Dingens.
Plug-in-Picks.
Ach schon. Ja, genau. Ich habe. Fangt ihr an.
Du willst unbedingt dein Plugin vorstellen, oder? Dein Plugin-Tipp, dann leg doch mal los.
Nee, fangt ihr an.
Ja, jetzt ist er schüchtern.
Ich fang immer an. Ich fang immer an, ja. Na gut, fang ich an. Also ich habe am Wochenende, weil ich zu viel Zeit hatte, hatte ich mir ein WordPress-Plugin aus dem Internet gesucht, was schon sehr alt ist. Und habe das einfach mal gerefactored und das heißt What's Read Online Stock Quotes WordPress Widgets. Das ist quasi, damit kannst du dir von What's Read Online, das ist eine Aktien-Finanz-Community-Seite, kannst du dir die aktuellen Kurse via JSON-Feed ziehen und kriegst sie dann als Widget in dein, ja, kannst du in deinen Blog einbinden, kriegst eine Tabelle mit den Marktübersichten, DAX, Dow Jones und etc. Und es gibt noch eine Aktiensuche. Das sind zwei getrennte Widgets in einem Plugin.
Okay.
Ja, also, ja, ich wollte einfach nur was refactoren, deswegen die Funktionalität hat sich nicht groß geändert, ist nur besser geworden.
Also ich kann dann einfach so. Dann da jetzt hier mir einen beliebigen, x-beliebigen Kurs auf meiner Internetseite über ein Widget anzeigen lassen.
Nein, du kriegst nur eine Marktübersicht, also die deutsche, ich glaube Nasdaq ist das nur.
DAX?
Nee, das ist so eine Mini-Marktübersicht mit DAX, Nasdaq, Dow Jones, Gold, Öl, Silber, halt so das, was am meisten geguckt wird. Das
werde ich mir sofort auf all meine Seiten installieren.
Ja, mach das. Ja, mir ging es hauptsächlich um den, ich wollte ein bisschen Code-Skills verbessern und habe da halt ein bisschen rumgeschrieben. Sowas wie Hans Helge macht mit seinem Laravel habe ich halt jetzt.
Ah, okay, alles klar.
Cool.
So ein Nonsens-Projekt. Wer sich das runterlädt und Feedback hat, gerne via GitHub. Link ist im Shownotes. Mhm. Ich übergebe den Staffelstab an Sven, dem Schrecklichen.
Ja, ich habe ein Plugin rausgesucht. WP Safe Updates heißt das. Das ist relativ neu. Und wenn man das installiert, dann hat man die Möglichkeit, die Plugin-Updates für die anderen, für die zukünftigen Updates vorher zu prüfen. Dann hat man dann einen zusätzlichen Button, wo man sagen kann, teste bitte das Plugin vorher. Und das Ganze ist laut dem Entwickler so ein bisschen so ähnlich wie bei WP Multisite aufgebaut. Da werden also extra Tabellen angelegt beim Testen des Plugins und dann werden die Daten halt eben alle da reinkopiert und so weiter und dann wird das einfach mal durchgetestet und wenn es dann nicht knallt, dann kann man dann einfach dazu übergehen, dann halt einfach das Plugin auch abzudaten. Das macht das Ganze alles ein wenig sicherer. Ich habe es noch nicht in den Code da reingeschaut, von daher, aber sieht.
Nee, die Frage wäre jetzt, was testet der dort? Also was wird halt getestet?
Ja, wie gesagt, also da muss man nochmal reingucken. Nach welchen Mustern? Also ich denke, es geht wahrscheinlich darum, dass es keine Fehler ausgibt oder ähnliches. Also dass dann da nicht irgendwie ein PHP-Fehler rennt. Mhm. Das kann ja schon mal passieren. Also kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Es hat auch noch nicht so viel aktive Installationen. Ich finde es aber ganz interessant und ja, unterstützenswert, weil es das Ganze natürlich dann irgendwie ein bisschen sicherer macht, das Updaten, weil es passiert doch oft, dass Leute irgendwelche Plugins installieren und danach haben die irgendwelche PHP-Fehlermeldungen. Ja, dann bin ich fertig. Jetzt darf der Hans Helga auch nochmal.
Ja, ich habe diesmal kein Plugin, sondern einen Artikel. Und zwar von deliciousbrains.com. A CDN isn't a silver bullet for performance. Englischer Artikel, geht da halt darum, dass viele ja immer denken, CDNs, also Content Delivery Networks, automatisch die Seite blitzschnell machen. Und das ist aber so ein Irrglaube und sie erläutern in dem Artikel, warum das so ist und was man eigentlich, bevor man ein CDN in Erwägung zieht, machen sollte und machen kann, um seine Seite schneller zu machen. Also im Sinne von, mach erstmal das Caching an, such dir einen guten Host, kümmere dich um deine Bilddateien, dass die klein sind. Und dann kannst du eigentlich deine Performance schon sehr gut hochschrauben, ohne ein CDN überhaupt in Anspruch nehmen zu müssen.
Ah, sehr interessant auf jeden Fall, weil das ist ja meistens so, dass die Leute dann automatisch davon ausgehen, dass wenn man das benutzt, auf jeden Fall
genau. Wird es schneller dann. Aber ja, finde ich ein guter Artikel, kann man mal lesen.
Okay, alles klar. Dann, ich will trotzdem noch ganz kurz eben ein, zwei Termine machen. Also die, wie gesagt, nächste Woche das WordCamp in Frankfurt. Das, also ich weiß jetzt gar nicht, gibt es da überhaupt noch Karten?
Müsste mal nachschauen. Jemand?
Ich habe keine.
Ja, dass du keine hast, ist mir klar.
Ich habe keine und ich gebe auch keine ab. Von denen.
Ja, es sind noch
welche da. Du kommst auch nicht dahin.
Okay. Es gibt noch Tickets.
Okay, alles klar. Dann schnell hin, kaufen und kommt nächste Woche vorbei. Da treffen wir uns dann alle.
Auf jeden.
Und,
nee, ich komme da nicht.
Och, warum? Diesmal? Du hast keine
Karte. Keine Karte.
Dann kauf dir eine.
Nein.
Soll ich dir eine schenken?
Nein, ich komme dann trotzdem nicht.
Okay, dann...
Du kannst ja hier, via Podcast, noch eine verlosen, vielleicht. Aber du weißt ja, wie das mit dem Verlosen ist.
Genau.
Bei uns ist hier traditionelles Laternenfest und da, das ist schon blockiert das Wochenende mit dieser Veranstaltung.
Deine nächste Chance ist dann also in Köln am 29.10.
Da komme ich auch nicht.
Okay, alles klar, dann bleib mal zu Hause, dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr mal.
Ich komme nächstes Jahr.
Ganz kurz noch, die Meetups, die haben wir noch. Wir haben am Donnerstag, den 25. August, also morgen um 19 Uhr in Berlin wieder das Meetup, dann am Dienstag, den 30. August in Hamburg um 19 Uhr, in Paderborn am 6. September auch um 19 Uhr das Thema Sandwiches und Datenschutz. Und ansonsten noch das WP WordPress Meetup in Nürnberg mit dem Plugin Flow Edit am 15. September um 19 Uhr auch.
Was war das jetzt mit dem Sandwich? Das habe ich nicht ganz.
Sandwiches und Datenschutz. Ich kann da mal kurz da reinklicken.
Ach so, du weißt das gar nicht.
Ich habe doch noch nicht. Nein, ich habe jetzt nur die Liste hier nochmal irgendwie kommuniziert, die auf wpmeetups.de steht. Da könnt ihr dann auch nochmal gucken, wann die genau sind. Und da könnt ihr euch auch nochmal informieren, was Sandwiches da sind. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da muss ich jetzt einen ellenlangen Text für durchlesen, um das irgendwie deuten zu können. Also ellenlang ist der nicht, aber trotzdem. Guckt es euch einfach an auf wpmeetups.de. Ja, ansonsten.
Nice.
Ja.
Vielen Dank für diese Informationen.
Bitte.
Und damit gehen wir zurück ins Studio.
Damit geben wir ab nach Olympia.
Ja, die ist vorbei, ne, falls du noch nicht gemerkt hast. Ja, auch wenn du nicht oft vor der Tür bist, solltest du öfter vielleicht deinen Fernseher anschalten.
Oh. Oh no. Paralympics ist doch, ne?
Ja, die beginnen, glaube ich, am Wochenende. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Werden die auch übertragen auf ZDF und ARD?
Ich meine ja.
Mit Livestream? Das ist schön, das gucke ich mir an. Während ihr auf dem WordCamp rumlungert. Nee, viel Spaß, ne? Nehmt ein Aufwärmegerät mit und dann.
Ja.
Bist du Bescheid?
Wissen wir Bescheid. Ich glaube, damit haben wir jetzt alles erörtert, oder?
Würde ich ja, auch sagen. Jetzt ja,
jetzt verlieren wir uns hier in Belanglosigkeiten. Ich glaube, wir hören einfach auf.
Ja.
Und Sven moderiert ab.
Ja, schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. War das okay?
In diesem Sinne?
Kann man das so lassen. Tschüss.
Alles klar, macht's gut. Ciao.
Lass mal so, ne? Ja, tschüss.